Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Der Goina wollte Spielwatch als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Super, dass ihr heute auch wieder reinhört zu einem neuen Gäste-Podcast hier bei uns im Mr. Futsal-Podcast. Mit mir am Mikrofon Daniel Weimer, euer Futsal-Economist. Und ich habe mir heute einen Gast aus Sachsen-Anhalt zum Gespräch dazugeholt, mit dem ich über die neue und oder kommende Futsal-Jugendliga in Sachsen-Anhalt sprechen möchte. Und mein Gast ist 60 Jahre alt, kommt aus Bernburg an der Saale, das zwischen Halle und Magdeburg. Für alle, die da nicht ganz so regional firm sind, ist vom Beruf Leitstandsfahrer im Kraftwerk und in seiner Position Ausschussvorsitzender des Ausschusses für Freizeit- und Breitensport, dem auch der Futsal unterstellt ist, und seit 2017 Staffelleiter der Futsal-Regionalliga Nordost. Herzlich willkommen, Frank Kreller.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Danke für die Einladung aus dem schönen Bernburg.
Ja, Frank, ich habe schon extra für eure Region ein bisschen Werbung gemacht, dass man das ein bisschen raus in die Welt auch berichtet. Und du bist in Sachsen-Anhalt. Und wie kommt man denn aus Sachsen-Anhalt zum Futsal-Ausschuss einerseits, aber auch zum Staffelleiter Nordost?
Ja, mein Mentor, wenn man so will, war Dirk Overbeck, der Ausschussvorsitzende im Jugendbereich in Sachsen-Anhalt. Anfang der 2005, 7, 8, da kam Futsal auf und ich bin auch noch im Jugendausschuss des FSA mit dabei. Und da hat er mich sozusagen an den Futsal herangeführt. Es gab ja auch schon mal vom DFB mehr Bestrebungen, die leider dann wieder zurückgeschraubt wurden. Sonst bin ich der Meinung, wir haben hier im Futsal in Deutschland einen Schritt weiter. Aber da hat man wieder einen Rückschritt gemacht und will jetzt neu anlaufen. Jetzt so fehlen uns 4, 5 Jahre, sage ich mal, wenn nicht sogar 10 Jahre. Ja, durch den Jugendausschuss war dann in Sachsen-Anhalt gesagt, wir spielen nur noch Futsal. Und auf diesem Weg bin ich dann zum Futsal gekommen. Und da ich mich da sehr engagiert habe, ist das bis zum NOV durchgedrungen und ist man dort auf mich aufmerksam geworden, dass ich mich für Futsal interessiere. Und da jeder Landesverband in diesen Ausschuss für Fußballentwicklung jemand entsendet, da ist das auf meine Position gefallen. Und dann, so bin ich dann Staffelleiter geworden, durch einen Unglücksfall, durch Volkmar Andermann, der vorzeitig verstorben ist. Und da bin ich dann sozusagen Staffelleiter geworden.
Jetzt haben wir einige Zuhörer, die sich in diesem ganzen DFB-System nicht ganz so auskennen, eben auch weil man vielleicht primär nur Futsal spielt. Was genau macht man einem Ausschuss für Freizeit- und Breitensport? Wie kann man sich die Arbeit dort vorstellen und wie wird da das Thema Futsal behandelt?
Ja, Freizeit- und Breitensport, da ist Futsal gleichrangig wie die anderen. Also alles, was nicht mit den, sag ich mal, mit dem normalen Fußballspielbetrieb, den man kennt, ist andere Wettkampfformen sind, in diesem Freizeitbereich angegliedert, Freizeit- und Breitensport. Dort geht es um die Ü-Wettbewerbe, ob 40, Ü40, Ü50, Ü60, dann Beachjogger, was ein Hauptthema ist, und Futsal. Das sind so die drei Säulen bei uns in diesem Ausschuss. Dann gibt es noch das Fußballabzeichen, DFB-Fußballabzeichen, und es kommt ja so ein Walking-Football soll kommen und sowas. Alles das, sowas ist angegliedert im Freizeit- und Breitensport, wie gesagt, was Wettkampf ist, aber nicht eben fußballspezifisch Wettkampf ist.
Und gut, Staffelleiter, das kann man sich vielleicht noch ganz, ganz gut herleiten. Wie sieht denn der Status des Futsals in Sachsen-Anhalt aus? Vielleicht auch die Historie, da hast du ja wahrscheinlich einen ganz guten Einblick über die letzten Jahre.
Ja, da habe ich einen guten Einblick, weil seitdem ich da bin, sozusagen Futsal gespielt wird in Sachsen-Anhalt. Zuerst war es ja nur die A-Jugend, dann im Herrenbereich. wo die Regionalliga dann in einen regulären Spielbetrieb eingetreten ist. Die NLV-Regionalliga wurden aus den Landesverbänden natürlich Vereine gesucht. Da war ich der erste Ansprechpartner in Sachsen-Anhalt. Da wir keine Vereine gefunden haben, haben wir als erstes war 2013/14 eine Landesauswahl sozusagen starten lassen unter dem Namen Auswahl Sachsen-Anhalt. Die bestand aus Studenten aus Magdeburg. Das war so der Startschuss in die Regionalliga für Sachsen-Anhalt und im Fußball. Ansonsten ist leider Sachsen-Anhalt zurzeit ein weißer Fleck im Futsal im Herrenbereich. Wir hatten mal zwei Mannschaften mit Kine im Halle und mit den SV Eintracht Magdeburg. Die haben sich aber vor das Jahr aus finanziellen und wegen Corona-Gründen zurückgezogen, spielen nicht mehr. Jetzt sind wir natürlich krampfhaft dabei, wieder eine Mannschaft zu finden, dass Sachsen halt wieder in dieser NOV-Regionalliga vertreten ist, was schwer wird. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr schaffen. Das wäre dann das zweite Jahr in Folge, wo wir keine Mannschaft hätten. Ja, ansonsten haben wir im Nachwuchs, sagte ich ja schon, seit 2007, 8 oder 5, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, spielen wir Futsal nur noch in der Halle, den gewöhnlichen Hallenfußball, den man in Deutschland kennt oder im deutschen Sprachenraum, machen wir nicht mehr. Wir halten uns an die Futsalregeln und das hat eigentlich schon mal einen ganz guten Aufschwung genommen. Aber wie gesagt, das hatte ich vorhin schon gesagt, immer wenn ein neuer DFB-Präsident kommt, gibt es immer neue Richtlinien und der DFB-Präsident, der damals dran war, hat diese wieder zurückgenommen. Futsal war eine Agenda, stand ziemlich weit vorne. Jetzt ist es wieder dabei. Jetzt versucht man natürlich über die Nationalmannschaft, die Regionalverbände, internationalen Anschluss zu finden. Aber es fehlt eben noch der Unterbau auf der Landesebene. Da fällt es natürlich auch schwer, in Sachsen-Anhalt eine Liga zu etablieren. Das ist auch schon ein Wunsch von mir. Es wurden sich ja bereits Gelder bereitgestellt für die Liga, aber es finden sich einfach keine Mannschaften, die bereit sind, so einen Ligaspieltrieb zu machen. Mal ein Wochenende Futsal spielen mit Vorrunde und dann der Endrunde. Da finden sich, sagen wir mal, 6 Mannschaften in Sachsen-Anhalt. Aber wenn es dann im Ligaspielbetrieb geht, über eine ganze Saison, dann ziehen sie alle zurück. Verständlich, es sind keine Futsal-Mannschaften, es sind alles noch Spieler, die Fußball spielen. Und die ziehen natürlich den Fußball vor. Diese Doppelbelastung wird dann doch schwer. Und solange, das ist auch mein Standpunkt, solange man in der Landesliga mehr Geld verdient, Handgeld kriegt oder vielleicht sogar in der Kreisoberliga, als wenn man in der Futsal-NOV-Liga spielt, wird es schwer werden, den Futsal voranzubringen. Also es fehlen die Sponsoren. Wenn Sponsoren da sind, das sieht man bei Hohenstein-Ernsthal, da ist ein richtiger Sponsor, die sind zweifacher deutscher Meister. Da läuft es aber, wo eben keine Sponsoren sind, da ist es schwer, alleine der Enthusiasmus, Futsal zu spielen, eben reicht nicht aus, wenn man Strecken über 300, 400 Kilometer am Wochenende fahren muss, dann ein Futsalspiel macht, wieder zurückfährt. Das kostet doch viel Zeit und Enthusiasmus und der fehlt leider oder ist eben noch nicht so ausgeprägt. Und das leider auch in Sachsen-Anhalt.
Habt ihr denn Interessenten, die eine Liga spielen würden, wenn es eine Sachsen-Anhalt-Liga gäbe? Also diese weiten Anfahrtkosten der Regionalliga als Abschreckungsgrund haben oder selbst da kein Interesse?
Es gibt ein, zwei Interessenten schon. Ich habe, es gibt, wie gesagt, so einen Kern von 6 Mannschaften, die ich jetzt aufnehmen könnte, die regelmäßig an diesen Turnieren dran teilnehmen. Und wie Jericho, Lok Jericho, die schon mal an der Futsal-Regionalliga dran teilgenommen haben, die kennen das Geschäft, die haben sich auch zurückgezogen. Eintracht Magdeburg, Kine im Halle, dann die Studentenauswahl aus Magdeburg. Das sind dann bei Beindorf bei Magdeburg, das sind so Mannschaften, SC Heudeber, die schon mal alle reingeschnuppert haben, aber sie sind eben nicht bereit, diesen Ligaspielbetrieb zu machen, vordergründig, weil es auch Kosten ist. Auch in Sachsen-Anhalt ist zwar der Weg nicht so weit wie in der Regionalliga, aber muss man trotzdem den ganzen Tag opfern, um so ein Punktspiel zu machen, wenn man von Zeitz nach Stendal hoch will. Wenn es dann Mannschaften dort gäbe, das ist natürlich schwer, diesen Zeitaufwand und dann eben der Kostenaufwand. Daran scheitert es leider am meisten.
Wie ist denn die allgemeine Stimmung gegenüber dem Futsal, gerade in den Winterturnieren, die du angesprochen hast? Ist das positiv aufgeladen oder ist es vielleicht auch noch teilweise diese Ablehnung?
Ja, wenn du sagst Stimmung, so wie Futsal kommt, klappt es bei 80% der Funktionäre so, die Jalousien runter, ist wie so ein rotes Tuch beim Stier. Also die denken, Futsal, was soll das, obwohl das eigentlich Hallenfußball auf Deutsch heißt. Das ist der eigentlich normaler Hallenfußball nach internationalen Regeln. Und die wollen es eben nicht annehmen. 80% von der Stimmung her ist es, wie gesagt, ablehnend, große Teil. Es gibt auch wenn man jetzt in die Spieler rein geht, sagt die Spieler, geh jetzt mal in den A-Junioren-Bereich rein, die würden schon gerne, oder was heißt, die würden Futsal spielen, wenn der Trainer sagt, komm, spiel Futsal. Aber da gibt es eben Funktionäre, die von vornherein sagen, nee, wir spielen kein Futsal. Naja, freilich dann sagen die A-Junioren-Spieler auch, kenne ich einen Verein, ich will jetzt nicht den Namen nennen, aber dann wird eben da nicht Futsal gespielt, wo ich bin mir sicher, die Jungs würden in der Halle das gerne mal ausprobieren, wie das geht. Im Nachwuchsbereich hat sich das, wie gesagt, schon jetzt 15 Jahre in Sachsen-Anhalt etabliert. Da wird eigentlich jetzt nicht mehr groß diskutiert. Es gibt immer noch wenige, die sagen, ach, da nehmen wir nicht dran teil. Kurioserweise, ein Cousin aus meiner Familie ist da so ein Verfechter, der überhaupt nicht für Futsal ist. Hier sind da oft im Clinch darüber. Sein Verein macht da nicht aber mit. Aber eine große, also 99% der Nachwuchsvereine spielen Futsal. Wir haben sie ja mit Merseburg schon mal einen deutschen Meister in der B-Jugend gestellt. Also das zeigt, dass das Potenzial da ist. Leider fehlt das dann im Männerbereich umzusetzen. Es gibt im Männerbereich keine Liga, wo die Spieler dann dort weitermachen können, wenn sie wollen. Und da sind wir eben krampfhaft bemüht, die Liga aufzubauen. Corona hat uns natürlich jetzt Strich durch die Rechnung gemacht. Ich sagte schon, es wurden mir vom Landesverband 6.000 Euro zur Starthilfeunterstützung gegeben. Leider kam dann Corona und müssen wir jetzt sehen, einen neuen Anlauf starten, ob wir mit 6 bis 10 Mannschaften so eine Liga vielleicht mal nächstes oder übernächstes Jahr machen. Was ja auch der Hintergrund ist, weil wir wollen jetzt diese A-Junioren-Liga U19 starten, weil zum DFB der Wunsch ist, dass die Landesverbände sowas machen. Da haben wir gesagt, okay, wir starten mal in Sachsen-Anhalt so einen Versuch, eine Liga zu starten, nutzen dabei das Fördergeld vom Masterplan des DFB. Und da wollen wir natürlich mittelfristig eine Perspektive haben, dass die Spieler nicht nur 2 Jahre Futsal spielen, dann in A-Jugendbereich und dann, ja, dann machen wir es ja nicht weiter, sondern dass sie dann eine Möglichkeit haben, im Männerbereich weiterzuspielen. Und sage ich immer, viele Spieler, die vielleicht sportlich Erfolg anstreben und dann doch in der Oberliga oder Regionalliga stecken bleiben und nicht den Sprung in der Bundesliga oder Nationalmannschaft schaffen, der Futsal ist eigentlich das ideale Sprungbrett, um da Nationalspieler zu werden oder da in der Bundesliga zu spielen. Zurzeit wird die Bundesliga aufgebaut. Und es war eigentlich noch nie so einfach, so hochklassig Fußball zu spielen. Aber es fehlt eben, zumindest in Sachsen-Anhalt, dieser fortführende Wettbewerb aus dem Jugend- in Herrenbereich. Was ich positiv einschätze, wo die Sachlage gut ist, ist eigentlich beim Frauenwettbewerb. Die Frauen spielen schon mehrere Jahre Futsal. Ihre Turniere, also Tagesturniere und Landesmeisterschaften, da gibt es eigentlich keine Diskussion. Die nehmen das an, die spielen das. Das verstehe ich dann nicht, warum die Männer das einfach nicht annehmen.
Also du meinst die Frauenfußballer?
Die Frauenfußballer, ja, die Frauenfußball, also die...
Die Frauenfußballfrauen.
Die weiblichen Fußballerinnen, die akzeptieren das, da gibt es überhaupt keine Diskussion, die spielen das, aber bei den Herren, da gibt es diese elende Diskussion, das ist nichts, aber man muss sich mal damit mit den Trainingseinheiten richtig beschäftigen, da kann man nämlich auch schön für draußen was lernen und das ist eigentlich, vieles kann man in der Halle erlernen, um das draußen auch anzuwenden.
Ja, definitiv. Diesen Transfer, den gehen eben die wenigsten bisher in Deutschland im Futsal oder im Fußball auch. Allein, ich weiß nicht, bevor wir jetzt zu eurer Jugendliga kommen, fällt mir gerade auch Stichwort ein, ja, Reformation des deutschen Jugendfußballwesens. Und dort werden zahlreiche Argumente und Möglichkeiten wie Funinho und so weiter argumentiert. Aber auch Futsal höre ich nie in der öffentlichen Diskussion. Jetzt bist du in so Ausschüssen auch drin. Wie kann es sein, dass im Thema Jugendfußballbereich das Thema Futsal so einfach vergessen wird?
Das weiß ich jetzt auch nicht, wie gesagt, habe ich jetzt keine richtige Antwort drauf, aber das geht es darum, dass, wie gesagt, bei Futsal viel noch also wie so ein rotes Tuch ist, da will man nicht reingehen. Wenn man hört, Neymar und Ronaldo, sie haben angeblich alle mal mit Futsal begonnen, sind so Stars geworden, das ist schwer zu unseren Sportfreunden zu vermitteln, die denken, ach, das ist bloß Gerede. Aber ja, im Nachwuchs, es wird schon geredet. Wir haben heute auch wieder eine Sitzung gehabt und da haben wir das Thema angesprochen, dass der DFB die Meisterschaften ein bisschen weiter nach hinten schiebt, damit in die Landesverbände die Zeit ist, so eine Ligen auszuspielen, weil sonst kann man ja den Meister da nicht zur Regionalmeisterschaft und dann zur Deutschen Meisterschaft schicken, wenn die schon im März ausgespielt werden müssen. Also man redet schon darüber, warum es jetzt nicht so offen ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, vom Jugendausschuss kam ja zumindest schon der Gedanke oder der Anstoß, dass man diese U19-Ligen in den Landesverbänden forcieren soll.
Mhm. Jetzt hast du ja schon wunderbar die Überleitung auch zur Jugendliga gegeben. Und meine Frage, die ich hier stehen hatte, warum ihr eine Jugendliga wollt, hast du ja auch so super beantwortet. Und deshalb würde ich direkt weitergehen und da mal diskutieren, was für einen Modus ihr euch überlegt habt oder auch was vom DFB irgendwie vorgeben wird. Denn es gibt ja die DFB U19-Stützpunkte schon in einigen Städten. Die habt ihr noch nicht, oder? Den Stützpunkt.
In Sachsen halt gibt es das noch nicht. Nach meinem Wissen gibt es in den, also in den EMAL oder im NRV-Gebiet nur in Berlin und in Leipzig diese Stützpunkte. Länger oder mittelfristig würde ich mir natürlich wünschen, dass in Halle oder Magdeburg auch so ein Stützpunkt kommt. Dazu brauchen wir aber diese A-Junioren-Liga, brauchen wir ja Futsaler, die man zu diesem Stützpunkt schickt. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war nochmal die Frage?
War ein bisschen länger, Entschuldigung. Was für ein Konzept habt ihr euch überlegt? Wie soll die Jugendliga aussehen?
Also Vorgaben vom DFB sind mir jetzt nicht bekannt. Das heißt nur, es ist wünschenswert, die Landesligen, dass die Verbände Ligen aufbauen. Und da haben wir uns gedacht, naja, wir spielen im Futsal immer nur im Winter an 3-4 Tagen. Auch verständlich, dass die Spieler dann sagen, ach, wegen diesem Parma lohnt es sich nicht. Dass wir gesagt haben, wir wollen einen Ligaspielbetrieb aufbauen über das ganze Jahr, der parallel zum Fußball läuft. Nun ist in Sachsen-Anhalt ein Vorteil, was eigentlich nicht erfreulich ist, wir haben wenig A-Junioren-Mannschaften. Dadurch sind unsere Staffelstärken ziemlich dünn besetzt. Das heißt, wir haben bloß 10 bis 12 Mannschaften in den Staffeln. Also sagen wir mal, bei 10 Mannschaften sind es nur 18 Spieltage. Dazu kommen noch vielleicht 2-3 Pokalrunden, wenn man weiterkommt, noch eine vierte. Aber dann hat man schon keine Spielmöglichkeit mehr. Darum haben wir uns gesagt, nicht nur im Winter mal an 3-4 Wochenenden zu spielen, sondern über das ganze Jahr den Mannschaften anzubieten, einen zusätzlichen Spielbetrieb anbieten, wo sie ihre Spieler weiter testen können, wo Vereine, die vielleicht doch mehr A-Junioren-Spieler haben als nur diese 12-13, wo die dann nicht so zum Einsatz kommen, Möglichkeiten geben, mal auf diesem Parkett in dieser Richtung sich zu betätigen, sich zu beweisen und eben mehr Spielbetrieb zu gestalten. Und da waren jetzt die Intentionen, das ist der Wunschdanke, der natürlich nicht eintrifft, das kann man jetzt schon sagen. Wir haben 75 Mannschaften, A-Junioren-Mannschaften in Sachsen-Anhalt, in Verbandsliga und in der Landesliga. Auf Kreisebene gibt es ja bei uns keinen Fußball mehr, weil es, wie gesagt, viel zu wenig Mannschaften sind.
Ihr habt da nur 75
A-Junioren-Mannschaften.
In ganz Sachsen-Anhalt?
In ganz Sachsen-Anhalt, jawohl.
Okay, und erschreckend erstmal.
Ja, und da haben wir eben gedacht, wenn wir da einen Ligaspielbetrieb machen, die sind in 6 Staffeln in der A-Junioren aufgeteilt, Landesliga, eine Verbandsliga, also 7 Staffeln. Und diese Staffeln spielen parallel noch eine Futsalmeisterschaft. An einem Wochenende, immer im Monat, dass wir komplett frei halten, wo kein Fußball ist, weil viele dann argumentieren, ja, Futsal und Fußball an einem Tag oder am einen Wochenende machen wir nicht. Dann sagen, damit sie mit der Ausrede nicht können, wollten wir, oder ist unsere Bestrebungen, immer einen Spieltag im Monat frei zu halten. Das geben ja die Spieltage her, bei 18 Spieltagen, die noch draußen sind, kann man das machen. Und da soll dann in einer einfachen Runde, ohne Hin- und Rückrunde, weil es ja dann wahrscheinlich zu viel wird, aber in einer einfachen Runde, in diesen Staffeln nochmal in der Halle spielen und dann Art Playoff-Spiele den Meister ermitteln. Das wäre der Wunschgedanke. Leider erreichen wir schon mal die 75 Mannschaften nicht. Wir haben 5 Videokonferenzen mit den Mannschaften gemacht. 2 stehen noch aus, 3 haben wir gemacht. Aber eine Videokonferenz, da waren nur 3 Mannschaften dabei. Andere Videokonferenz 10 und dann nochmal 10. Wenn man bedenkt, das sind 23 Mannschaften in 3, hätte es die Hälfte sein müssen von 75. Also das Interesse zeigt sich in Grenzen. Und da wollten wir den Mannschaften das vorstellen. Da es jetzt nun weniger Mannschaften wären, ist das jetzt leider ein Teufelskreis. Wenn die Mannschaften, die bestrebt sind, also es gibt Interessen, die da an der Liga dran teilzunehmen, dann kommt da wieder Teufelskreis, die Wege werden weiter, weil ja diese, wir können die Staffeln nicht halten, wie sie sind, wir müssen neue Staffeln machen, die Wege werden weiter. Und jetzt kommt wieder der Teufelskreis, da sagen die Mannschaften, ja, wenn die Wege aber uns zu weit werden, kostet das uns Fahrkosten, kostet das uns Zelt, dann machen wir nicht mit. Wären es noch weniger Mannschaften, im Endeffekt, wenn es ganz dumm kommt, löst es sich in Luft auf, weil wir es nicht haben. Momentan haben wir jetzt 15 Mannschaften erstmal, die bereit sind. Also die sagen, das Konzept, was wir ihnen vorgestellt haben, ist okay, finden sie ganz gut. Wie gesagt, Hauptthema ist Finanzen. Wie wird das finanziert? Und die Sporthallen. Da können wir sie leider wenig helfen. Wir können jetzt mit den Kreispräsidenten sprechen, dass die ihre Vereine, die da mitmachen, sagen wir, unterstützen in der Halle, dass sie eine Halle kriegen. Aber im Endeffekt müssen die Hallen ja doch bezahlt werden. Es gibt nur in wenigen Kommunen, wo sie frei sind. Wie in Dessau sind sie frei, aber in anderen Kommunen muss überall bezahlt werden, in anderen Städten.
Was dann, kosten die bei euch so? Weil das hört sich jetzt teuer an, oder?
Ja, also ich in meinem Heimatkreis, hier im Salzlandkreis, kostet die Halle 15, je nachdem, 20 Euro plus Betriebskosten die Stunde. Okay. Sag mal, das geht noch, aber ich habe von anderen Hallen gehört, da muss man 200, 300, 400 Euro bezahlen. Nicht für die Stunde, aber dann für so einen Nachmittag. Und das geht schon ganz schön ins Geld. Das verstehe ich dann auch, die Vereine. Wir sagen dann ja, zusätzlich sind wir nicht bereit, das zu bezahlen. Dann die Zeiten, die weiten Wege. Das ist eben das Problem, wie gesagt, wie so ein Teufelskreis, um die Liga aufzubauen. Wir kommen den Vereinen aber entgegen und sagen, das war nur unser Vorschlag, dass wir einmal im Monat spielen. Nämlich die Vereine, die das wünschen, die daran teilnehmen, haben schon eindeutig gesagt, ihnen wäre es lieber, das alles in den Wintermonaten zu verlegen. Waren wir zuerst dagegen, wir wollten jetzt nicht das abgrenzen, aber wenn das der Wunsch der Vereine ist, dann sind wir natürlich, kommen wir den Vereinen entgegen. Wir wollen ja, dass die Vereine spielen und den Vereinen auch so entgegenkommen, dass wir sagen, zum Beispiel spielen September, Oktober draußen komplett, nachher will er Mai, Juni komplett draußen, da wird eben kein Futsal gespielt und nutzen nur die Zeiten November bis April mal in der Halle, um dort Futsal zu spielen. Die Vereine kommen dann zwar, da ist dann nicht so viel Fußball, haben wir Zeit, muss man aber wiederum sagen, in den Wintermonaten ist es schwieriger, Hallen wiederum zu kriegen, weil andere Sportarten auch diese Hallen wollen. Und ist alles eben so ein Widerspruch, weil müssen wir sehen, also es ist nicht Widerspruch, aber eben Hürden, die man versuchen zu überwinden. Und unser Konzept, wie gesagt, das stellen wir den Verein vor, aber wir sind bei keinem einzigen Punkt sind wir nicht gesprächsbereit. Also wir sind zu allen gesprächsbereit. Wir kommen den Vereinen entgegen. Sie brauchen keine Startgebühren bezahlen. Sie brauchen keine Schiedsrichterstellen. Im ersten Jahr braucht man das sowieso nicht, wenn man eine neue Mannschaft gründet. Aber das ist ja auch, manche Vereine sagen, wir haben keine Schiedsrichter, müssen wir bloß Strafe zahlen. Das kommen wir sie entgegen, brauchen sie nicht. Wir würden sogar diese Futsal-Nachwuchsmannschaften anerkennen als Mannschaften, weil ja eine Landesligamannschaft oder Landesklassemannschaft muss zum Beispiel drei Nachwuchsmannschaften stellen, und wenn sie eine Futsalmannschaft stellen, würden wir das anerkennen, machen sie ja eine A-Jugend auf dem Feld und eine A-Jugend im Futsal, dann hätten sie schon zweimal dieses Kontingent erfüllt. Also wir versuchen den Mannschaften viel entgegenzukommen, was wir nicht können. Wir haben natürlich nicht das Geld, um da zu unterstützen, sagen, hör zu, wir erlassen euch die Schiedsrichterkosten oder wir erlassen euch das Vorgeld. Das sprengt natürlich den Rahmen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Vielleicht, dass wir den einen oder anderen Verein, der vielleicht am Rand ist, wie Piesteritz, die angedacht haben, ja, uns würde das ganz gut gefallen, wir würden da mitmachen, aber wir sind hier am Rand von Sachsen-Anhalt und haben weite Wege, dass man sagt, dass man solche Vereine, die wirklich weite Wege haben, bezuschussen kann. Das müsste aber noch im Präsidium bei uns im FSA erklärt werden. Das ist überhaupt noch nicht angesprochen worden. Das sind nur Gedanken, aber die könnte man aufgreifen. Also wir würden den Vereinen alle Wünsche erfüllen, wenn wir so einen Ligaspielbetrieb erstmal kommen, den in Gang kriegen. Und wenn der dann läuft, dann bin ich mir eigentlich sicher, dass dann ein oder andere Mannschaft im nächsten Jahr dann dazukommt, wenn sie sehen, ja, an dem Wochenende haben wir kein Spiel. Ich weiß nicht mehr, was ich da mache, und da habe ich aber eine Möglichkeit, mich nochmal zu beweisen, kann mich auf einem anderen Feld beweisen, hat Kinder, die so draußen nicht so oft zum Zuge kommen, die lasse ich dann eben in der Halle spielen, und unser Angebot geht auch an die Vereine, die überhaupt keine A-Jugend oder B-Jugend voll bekommen auf dem Feld draußen. Da haben wir auch einen Verein, der das ganz gut findet, hat gesagt, Mensch, ich habe dieses Jahr bloß 8, 9 A-Junioren, da könnte ich an dieser Liga dran teilnehmen, da kam auch wieder das Aber, Fortwege, alles. Also solche Vereine wollen wir natürlich auch antreten, um dort zu sagen, lasst eure Spieler in eurem Verein, die brauchen nicht weggehen, dann als Spielgemeinschaft oder wohin delegiert werden, wo sie dann im Endeffekt abgeworben werden. Ihr könnt also in eurem Verein bleiben, dort Futsal spielen und haben eine richtige Mannschaft, die anerkannt wird im FSA. Und die Kinder oder die Jugendlichen, sind ja keine Kinder mehr, Entschuldigung, die Jugendlichen bleiben dann, schaffen den Sprung zum Männerbereich, bleiben dann dort. Und was wir auch noch den Verein anbieten, wir wollen eine begrenzte Anzahl sogar von U20-Spielern zulassen. Das heißt, wenn ich einen A-Junioren-Spieler habe, der den Sprung nicht in den Männerbereich schafft, dann hat er noch eine Ein-Jahr-Chance eben in der Halle bei Futsal zu spielen, kann sich da beweisen. Oder A-Junioren kommen dann im Männerbereich, dann sitzen sie bei den Männern auf der Bank, weil sie noch zu jung sind, sich vielleicht nicht durchsetzen können, haben dann aber parallel dazu die Chance, in dieser Futsal-Liga zu spielen. Natürlich muss das begrenzt sein, das hört sich jetzt groß an. Wir streben da maximal 2 Spieler an, die gleichzeitig spielen dürfen. Weil wenn ich 4 Spieler mache, ja, dann ist ja die Futsalmannschaft mit U20 komplett. Das soll es ja nicht sein. Aber die Vereine haben sich auch ausgesprochen. 2 sind sie, also die positiv sprechen. 2 sind sie bereit, gleichzeitig spielen zu lassen. Die können natürlich auf dem Formular, 14 sind ja erlaubt. Als Futsaler wissen wir das ja. Wenn die da Zähne drauf, würde theoretisch sehen. Wenn sie Zähne drauf haben, es können aber 2 immer nur spielen. Wird zwar gefragt, wie will man das prüfen, dann muss man eben eine zusätzliche Scannung wie eine Armbinde machen. Alle U20-Spieler haben eine Armbinde, dass man sieht, dass wirklich immer nur 2 drauf sind. Also es können ruhig 3, 4, 5 U20-Spieler pro Spieltag im Aufgebot stehen, sind unsere Gedanken, aber auf dem Parkett oder gleichzeitig auf dem Hallenboden dürfen immer nur 2 spielen, damit das nicht eine U20-Liga wird. Der DFB gibt ja das her mit, dass die Möglichkeit besteht, U20-Spieler hier einzusetzen. Man könnte sie U21-Spieler einsetzen. Wir haben uns aber gesagt, wir wollen es bei 2 U20-Spielern beschränken, um dem Verein auch wieder hier entgegenzukommen, Spieler zu halten, Spieler nicht wegzuschicken und Spieler am Ball zu halten, dass sie nicht sagen, ja, im Männerbereich, ich habe ja keine Chance. So haben sie hier vielleicht noch die Möglichkeit zu spielen.
Also ich finde es erstmal unglaublich schön oder auch toll, dass ihr euch da so viele Gedanken macht, wie man ohne Geld Anreize schaffen kann, so eine Liga den Wert einer Liga zu erhöhen. Wie du eben meintest, man hat den Vorteil, seine Spieler einsetzen, klar, das eine Argument, aber zu sagen, ihr braucht dann diese Jugendteams fallen weg und das wird substituiert und ihr könnt auch noch im Winter spielen, wir sind flexibel und helfen euch. Das Konzept ist für mich völlig neu und ich finde das toll, dass das in Deutschland so an die Futsal-Ausbildung gedacht wird, beziehungsweise erkannt wird, welches Puzzleteil Futsal einnehmen kann, weil ich habe auch schon Berichte gelesen, dass eben auch Futsal gerade in Regionen wie bei euch, wo vielleicht wenig Fußball stattfindet, wo sich nicht mehr 12 oder 13 Spieler finden für ein Team, aber vielleicht könnte man ein Futsal-Team erhalten in einem Dorf. Das sind ja eigentlich Möglichkeiten, das sind ja super Puzzleteile, die man in diesem DFB-System ja unterbekommen kann. Und das finde ich wirklich, wirklich klasse, dass ihr euch da so viel überlegt habt. Und finde es eigentlich erschreckend, dass dann trotzdem jetzt so wenig Zuspruch kommt. Was ist denn bei den Teams, die nicht gekommen sind? Weißt du die Gründe? Hast du mit einigen Teams gesprochen oder hat sich dort niemand geäußert von den Teams?
Ja, den hatte ich am Anfang schon gesagt. Der Grund ist, das sind die Funktionäre. Ich sag's, die Funktionäre sind es. Ich sag's mal ganz krass, die hassen richtig Futsal. Die sagen, bei uns kommt das nicht aufs Parkett, das spielen wir nicht, wir wollen nur draußen Fußball spielen und bieten das ihre Jugend gar nicht an. Das A und O, auch der nächste Standpunkt, warum, aber wie gesagt, wir wollen das auch versuchen, über Trainer zu machen. Der Trainer muss überzeugt sein, Futsal zu machen, der muss Futsal lieben oder muss Futsal akzeptieren, dann spielen die Mannschaften auch. Und darum haben wir auch in diesem ganzen Projekt mit einfließen lassen, dass wir im November einen Trainerlehrgang in Osterbrook in unserer Sportschule machen, wo wir 20 Trainern kostenfrei einen Futsal-Fortbildungslehrgang anbieten übers Wochenende. Weil wir denken, Trainer, die das mitmachen, die kommen ja nicht bloß hin, um Zeit zu vertreiben, die wollen ja das machen, weil es ihnen Spaß macht. Und wenn sie dann dort was lernen, wenn ich was lerne, will ich ja das auch anwenden. Und dann in der Hoffnung sind, dann, wenn die eben noch keine Mannschaft haben, dann suchen sie sich vielleicht ein paar Spieler, du, ich habe das, wollen wir nicht eine Futsalmannschaft aufbauen, um so zu kriegen, nochmal mehr Mannschaften zu kriegen. Vorwiegend ist der Lehrgang natürlich erstmal gedacht für die Trainer, die Mannschaften, die an der Liga dran teilnehmen. Aber wir haben 20 Plätze frei und wenn es eben nicht 20 Mannschaften wären, es wären nur 17 Mannschaften, dann wären eben 3 Plätze noch frei für andere, die sich dort anmelden können. Und über diesen Weg, man muss versuchen, die Trainer zu überzeugen, dass Futsal ein Punkt in der Ausbildung, in der Nachwuchsausbildung sein kann, der wichtig ist, nicht entscheidend, aber der wichtig ist, wo man was weiter vermitteln kann. Und wenn wir über die Trainer an die Mannschaften kommen, dann ist schon viel gewonnen. Ich kenne einen Verein aus meinem Salzlandkreis, der Trainer ist großer Futsal-Fan, der, wie gesagt, würde mitmachen. Da kenne ich aber aus dem Vorstand, die, wenn ich mit Futsal komme, nee, das machen wir nicht, das fällt weg. Der Vorstand, der Trainer kommt aus Gommern in Schönebeck. ist Futsal-affin, sagt, das würde ich mitmachen, muss ich auch mit meinem Vorstand sprechen. Weiß ich jetzt nicht, wie der Vorstand in der Zwischenzeit strukturiert ist, aber vor 4, 5 Jahren war das Thema mal ein Vorstand dran getan, lass mich bloß mit Futsal Ruhe, das machen wir nicht, da kannst du machen, was du willst. Kurioserweise war nur mal da zeitweise ein Trainer bei der ersten Herren, der ersten Männer, der sogar mal die Futsal-Auswahl in der Regionalliga von Sachsen-Anhalt mittrainiert hat. Aber das noch nicht mehr, der konnte sich gegen die Funktionäre durchsetzen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie aktuell der Stand ist. Vielleicht gelingt es ja jetzt der Union Schönebeck, wenn die mitmachen. Aber wie gesagt, Fakt ist, es muss die Halle bezahlt werden und das muss die Kosten für die Fahrkosten. Und das müssen wir versuchen, den Weg zu kriegen. Das können wir natürlich den Verein nicht abnehmen, diese Last.
Du hattest schon über die Kosten für die Hallen ja gesprochen. Wie sieht es denn aber hinsichtlich der Zeiten aus? Denn bei uns, jetzt im Westen oder auch in anderen Regionen, die schon bei mir hier im Podcast waren, manchmal ist es überhaupt nicht die Frage des Geldes, sondern die Hallen sind einfach alle ausgebucht und vergeben über standardmäßige Verfahren an immer dieselben Vereine. Gibt es denn bei euch Hallenkapazitäten?
Ist unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht 100%, wie es eine Halle ist, aber meine hallischen Kollegen, die klagen, die kriegen keine Hallen. Dort gibt es keine Hallenkapazitäten. Das gleiche in Magdeburg. Der SV Eintracht Magdeburg, der 3 Jahre in der NOV-Regionalliga gespielt hat, hat ja auch in Ebendorf gespielt. Am Rand von Magdeburg. In Magdeburg haben sie keine Halle gekriegt. Weiß ich jetzt nicht aus Kostengründen oder was, aber in Ebendorf haben sie eine schöne Halle gekriegt. Also in den beiden Großstädten weiß ich, es ist schwer. Im Mainkreis, Salzlandkreis, ist es eigentlich nicht so dramatisch, einen Hallentermin zu bekommen, wenn ich den rechtzeitig beantrage. Man braucht 3 Stunden, eine Dreiviertelstunde zur Vorbereitung, dann spielt man 80 bis 90 Minuten und dann noch mal 1/4 Stunde, 20 Minuten zum Umziehen. Also sagen wir mal, mit 3 Stunden, 3,5 Stunden kommt man hin und könnte man so ein Ligaspiel absolvieren zeitlich. Es ist unterschiedlich. In Dessau ist es auch gut, da kriegt man, wenn man rechtzeitig kommt, Hallen. Die haben natürlich dort einen sehr fanatischen Verantwortlichen, sehr fanatischen Sportfreund, der in Dessau für Sport holt. Der macht ja doch ein internationales Leichtathletikturnier, der Herr Hirsch. Mhm. Und dort gibt es ja die Sporthallen für die Dessauer kostenlos. Und wenn wir mal Landesturniere machen und nach Dessau gehen, brauchen wir auch nicht bezahlen. Das ist die Ausnahme. Aber das ist eben unterschiedlich. Mal gibt es die Halle, aber darum haben wir auch den Verein gesagt, wenn ein Verein gerne mitspielen will und hat keine Halle, ja, muss keine Halle stellen, dann spielt er eben auswärts, wenn er das akzeptiert. Eintracht Magdeburg hat das erste Jahr in der Regionalliga nur auswärts gespielt, weil sie keine Halle haben. Und wenn die das spielen wollen und haben keine Halle, ist es nicht zwingend notwendig, dass sie eine Halle haben müssen, dann spielen sie eben auswärts. Wir wollen sowieso planen eine einfache Runde, also ohne Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel, jeder gegen jeden. Ja, und dann spielen sie eben auswärts. Wir haben auch angeboten, um Kosten zu mieren, Fahrtkosten zu mieren und Zeit zu mieren, dass man an einem Tag 2 Spiele macht, dass sich 3 Mannschaften treffen und die machen ein Dreierturnier, also zählt dann als Spieltag 1-2 und mit 14 Spielern ist das durchaus machbar, dass man 2 Futsalspiele an einem Tag hintereinander bekommt. Das habe ich aus der Erfahrung Regionalliga bei Männern mitbekommen und A-Junioren sind fast genauso physisch stabil wie Männer. Und wenn ich mit 14 Spielern komme und 5 spielen, habe ich genug Wechselmöglichkeiten und die Chance besteht ja, ich kann auch mit 20 Spielern kommen. 14 Spieler spielen im ersten Spiel und andere 14 Spieler im zweiten Spiel. Es müssen ja nicht diese 14 Spieler auch das zweite Spiel machen. Also da kommen wir dem Verein schon entgegen, wie gesagt, dieses Hallen, diese Kapazität entgegenzukommen, weil es nicht genug Hallen gibt. Aber darum war auch unser Gedanke eben schon, im September anzufangen, September, Oktober Spieltage zu nehmen, weil da sind die Hallen definitiv da. Im Winter wird es natürlich schwieriger. Aber wie gesagt, wir wollen den Verein überhaupt nicht aufzwingen und sagen, wir bestehen darauf. Das war nur unser Konzept und das kristallisiert sich raus, dass wir dann wahrscheinlich, wenn es zur Liga kommt, erst im November beginnen. Für einen, wenn die Vereine das wollen, überhaupt kein Problem. Uns geht es nur darum, Futsal in Turnierform, ein Tagesturnier, wo ich mal 12 Minuten spiele, da kommt das richtige Element Futsal eigentlich nicht zum Tragen. Freilich gibt es da die Regel, ich darf nicht zum Torwart zurückspielen, wenn er mich zugespielt hat, oder ich muss 4 Sekunden spielen. Die Fouls sind dann weniger, aber 2x20 Minuten netto, das ist Futsal, nicht 12 Minuten brutto, das ist kein Futsal. Das ist nur, um einen Sieger zu ermitteln.
Und das darum ist, wollten, das darum ist wollten, auch, glaube ich, ein Problem, von dieser Wahrnehmung von Futsal in Deutschland bei vielen Fußballern, weil man nur den Futsal aus diesen Winterfußballturnieren kennt. Und dort spielt man vielleicht sogar nur 10 Minuten Futsal. Und ich habe das auch schon einmal bei einem Jugendturnier gesehen, was vor uns Futsal lang gespielt hat. Noch mit anderen Regeln am besten. Und dann fallen erstmal überhaupt keine Tore in 10 Minuten brutto. und das ist auch eine falsche Wahrnehmung. Und dann zu sagen, nee, wir wollen hier, das ist Futsal 2x20 netto, das ist was ganz anderes, das ist hochspannend. Eure Kids werden das lieben. Und ich glaube, die Kids würden das lieben, auch wenn die Funktionäre das anders sehen. Kann man da irgendwie gegenwirken im Verband, dass man den allen erklärt, bitte vergleicht nicht die Liga mit diesen Sammelturnieren im Winter, weil das hier wird anders.
Ja, das versucht man zu vermitteln, aber wie gesagt, es bleibt beim Versuchen. Es sind weniger, die da begeistert sind, die das positiv annehmen, die dann sagen, ob Jude, habt ihr eine gute Idee, das waren aber der Mehrheit, ich weiß nicht, wie man da rankommt, die wie gesagt, das ist wie so ein rotes Tuch, wenn ich mit dem Wort, ich versuche schon das Wort Futsal gar nicht in so eine Versammlung im Mund zu nehmen, sagen wir spielen Hallenfußball nach internationalen Regeln. Und dieses Wort alleine schon nicht in den Mund zu nehmen, damit die nicht die Scheuklappen zukriegen, aber es ist eben unwahrscheinlich schwer. Und ich schätze mal, wie gesagt, wenn der DFB damals, es war Anfang so 2007, 2008, ich habe so eine Zeit, bin ich nicht so richtig, Zeitgefühl habe ich schlecht, aber da war schon mal in Gange Futsal zu spielen. Da haben wir sogar bei uns im Kreis gesagt, auch im Herrenbereich spielen wir nur noch Futsal. Die Mannschaften haben das angenommen. Nicht die Breite, aber es waren 7, 8 Mannschaften, die das noch gespielt haben. Und nachher kam dann ein neuer DFB-Präsident, ich weiß jetzt nicht was,
das heißt, es war vor Egidius Braun dann, oder?
Der wegen der Korruption zurücktreten musste vom Sommermärchen. Wiersbach, glaube ich.
Richtig,
glaube, ja. Da kam, wer war es, er oder sein Nachfolger, haben gesagt, es muss nicht mehr Futsal gespielt werden. Damals war nämlich nur, es darf nur noch in der Halle bei uns Futsal gespielt werden. Alles andere wird nicht unterstützt, wird nicht finanzierbar, muss von Landesverband, von DFB nicht finanziert. Und da hat sich das langsam, er sagt, das könnte vielleicht was werden. Da war ein bisschen Zwang dahinter, weil man durfte nicht anders Futsal spielen. Fußball in der Halle spielen als Futsal. Hm. Zumindest bei uns hier in Sachsen-Anhalt. Wie es in anderen Landesverbänden ist, weiß ich nicht. Und da hat sich ein bisschen rauskristallisiert, oh, das könnte jetzt kommt der Punkt. Aber wie gesagt, dann war es weder Herr Niersbach oder sein Nachfolger, der hat gesagt, ihr müsst nicht mehr unbedingt Futsal spielen, wir schieben das ein bisschen zurück. Und dann haben das unsere Vereine mitgekriegt und haben gesagt, nö, wenn wir das nicht mehr müssen, dann spielen wir überhaupt keinen Hallenbäder. Wir spielen normalen Hallenfußball wie früher, also vor 2000, wo Futsal nicht da war, oder wir lassen es sein. Und jetzt ist es so weit gekommen, zumindest in meinem Kreisfachverband, die Männer haben überhaupt kein Interesse mehr, Futsal zu spielen, weil sie müssen es nicht sagen, wir können ja den anderen Fußball spielen, das ist ja nicht mehr zwingend notwendig. Ein gewisser Zwang musste schon dabei sein, aber dadurch, dass der jetzt weggegangen ist, nützen die Vereine, sagen die Vereine, nö, jetzt machen wir überhaupt nicht mehr, wir müssen es ja nicht und okay. Also ich kenne nicht den Weg, wenn ich ihn wüsste, dann hätten wir es ja schon in die Liga, das alles, was der goldene Weg ist.
Aber man ihr macht ja wirklich viel. Also nochmal, klasse, dass ihr so viele Ansätze habt, wie man die Attraktivität erhöhen kann, wie man es einbauen kann in das Fußballjugendsystem. Wirklich klasse. Das hätte ich auch gerne bei uns hier im Westen und am Niederrhein. So ein Konzept, das gibt es eben überhaupt nicht, weil sich auch teilweise die Ausschussvorsitzenden und die Ausschüsse nicht so weit aus dem Fenster lehnen, das so aufzuziehen und das in den Fußball reinzutragen. Leider. Was mir jetzt noch als letzte Idee gekommen ist, habt ihr mal überlegt, das zu öffnen für entweder Kindergruppen aus Jugendzentren?
Ja, das steht explizit in unserer Ausschreibung und auch in dieser Pressemitteilung steht das drin, die du ja gelesen hast. Es sind auch Freizeitgruppen, Jugendclubs etc. eingeladen. Die können dann gerne das Gespräch mit uns suchen. Die einzige Bedingung, das steht jetzt nicht drin, das hätte man dir gesagt, wenn sie dann das mal wollen, müssen sie schon Mitglied eines Fußballvereins werden. Das sagt nun mal die Satzung aus. Ein Spielbetrieb im FSA muss Mitglied sein. Aber gerade sowas wollen wir auch erreichen, wo es eben Jugendliche gibt, die draußen bloß rumbolzen. Und die spielen ja nicht auf Großfeld, die spielen ja auf Kleinfeld. Das ist ja schon mal die Maße des Futsals. Und das sind dann 7 oder 8. Wenn man die erreicht und sagen, okay, dann kommt noch ein Erziehungsberechtigter dazu, der das Ganze leitet alles. Aber im Endeffekt müssen sie sich dann doch entweder als Verein gründen oder einen Verein anschließen. Das Einfachste ist natürlich einen Verein anschließen. Da bin ich prädestiniert. Ich kann nur sagen, ich bin Vereinsvorsitzender. Bei uns werden solche Kinder herzlich willkommen, wenn sie kommen. Und wir würden sowas gerne aufbauen, wenn sie dann kommen.
Mhm. Es gibt noch die Futsalliga Greifswald. Ich weiß nicht, inwiefern du die kennst. Das ist auch eine Hobbyliga gewesen, die auch jetzt durch Corona nicht gespielt wurde letztes Jahr, noch nicht mal begonnen wurde. Aber die Liga hat ganz stark auf öffentlichen Bolzplätzen gespielt, also auf diesen Tartanplätzen. Heißt die Tartanplätze? Ja, also auf die ja auch annähernd Futsalmaße haben. Gibt es davon viele in Sachsen-Anhalt, sodass man das als Ausweich nutzen könnte, natürlich dann nur im Sommer?
Ja, es gibt diese Minispielfelder, die der DFB damals, das war vor den Herrn Niersbach, wer war da? Wie er sagt, egal, der hat ja die DFB-Minispielfelder ausgeschrieben. Und da könnte man das machen. Da gibt es ja, sag ich mal, im Umkreis von 50 Kilometern mindestens so ein DFB-Minispielfeld oder sowas anderes. Mhm. Das wäre schon möglich. Viele sagen auch immer, ja, ich kann nicht in der Halle, da kann ich nicht Futsal spielen. Das ist das, was auch du sagst. Man kann auch draußen zumindest die Grundbegriffe des Futsals erlernen. Man kann das Feld nehmen, dieselbe Größe, man kann dieselben Tore nehmen, man kann die Regeln sagen und nach 4 Sekunden muss ich eben den Ball einspielen oder ich darf den Ball nicht zurückzuspielen zum Torwart, wenn ich ihn bekommen habe. So eine Sachen kann ich schon machen. Natürlich rollt der Ball anders als in der Halle. Sollte ich dann auch mit dem richtigen Futsal spielen, sondern nicht mit dem Futsalball, weil der würde ja dann noch langsamer werden. Aber die Grundelemente könnte ich draußen schon trainieren und dann später einen gewissen Vorsprung haben, wenn ich in die Halle gehe. Das ist schon richtig. Und wie gesagt, die Plätze, sie haben ja auch bei uns hier in Bernburg 2, 3 so eine Plätze, da habe ich jetzt gerade vor kurzem gesehen, die Handballer, die dürfen nicht in die Halle, die machen da eben ihr Training draus und da könnte man das natürlich auch machen. Das ist richtig. Und von der Liga in Greifswald habe ich auch schon gehört und da hat ja auch ein Verein mal in dieser NOV-Regionalliga mitgespielt, der letztendlich, das ist ja eine Studenten, das ist vorwiegend Studenten, so kenne ich das, aber der hat dann zurückgezogen, weil es ihm zu weit war, als aus dem Norden, er war der einzige Verein aus dem Norden, der nächste war dann Berlin und musste dann runter bis nach Thüringen, das waren dann zu viel. Da sind wir natürlich, oder derjenige, der verantwortlich ist, oder der in unserem Ausschuss ist, oben aus Mecklenburg-Vorpommern, Michael Bartel, bestrebt, da Mannschaften zu finden, aber die wollen unter sich bleiben, die wollen ihr Spiel machen, die haben eben nicht das Interesse, so eine weiten Wege zu reisen, ist so verständlich, aber wenn es nur eine Mannschaft wäre, wäre es ja nicht schlecht, denn wenn es da, das ist ja ein richtiger Liga spielt, wenn die sich sagen, aus jeder Mannschaft 2, 3, die Lust hätten, und wir machen so eine Mannschaft Regionalliga, das ist natürlich super, aber es kommt immer wieder der Tenor raus, die wollen unter sich bleiben und da wird richtig Futsal gespielt, das ist richtig. In Magdeburg gab es auch Studenten, da Anschlüsse gesucht, ja, die trainieren Futsal, aber spielen tun sie nicht. Das ist auch verständlich, dann sagen sie, ja, wenn die Punktspiele sind, gewissen Zeiten, dann sind wir nicht da, dann haben wir Ferien oder wir haben Prüfungen, dann kamen, wir hatten ja wie gesagt das erste Jahr eine Auswahl aus Studenten gehabt aus Magdeburg und da kehrten das Problem, da haben wir am letzten Spieltag mit 5 Mann nur da gestanden, aber die muss man Hut ziehen von Andreas Rauchensteiner, der hat das durchgezogen, hat gesagt, ich verspreche dir, wir treten zu jedem Spiel an, was er gehalten hat, auch wenn es mit nur 5 Mann waren und haben sie ja dann im letzten Spiel einen einzelnen Punkt geholt. Aber da sehe ich die Probleme bei Studenten wiederum. Ich habe auch versucht, eine Studentenliga, ich habe alle Universitäten und Hochschulen in Sachsen-Anhalt angeschrieben, um eine Studentenliga zu machen, weil viele sagen, das ist vielleicht der Weg, über die Studenten das zu finden. Und da gibt es ja auch einige, die aus Spanien sind und so, die kennen Futsal. Da ist schon mal einer herangetreten, du, ich komme da, wo kann ich mich anmelden und so. Aber leider, wenn in der Hochschule oder wenn in der Universität kein fußballaffiner oder futsalaffiner Sportlehrer ist oder der das in Angriff nimmt, dann wird das auch nicht. Und das ist leider in den meisten Hochschulen so. Dann kommt der Grund, ja, wir sind meine Studenten versichert, wenn wir auswärts fahren. Wir haben keinen Bus, wir haben keine Sporthalle, was ich bald auch nicht verstehen kann als Hochschule oder Universität, dass ich keine Sporthalle habe. Also Magdeburg hat das nicht gesagt, die haben eine Sporthalle, aber es war aus dem Harz, wir haben da keine Sporthalle. Also man hat überall Auswege versucht, nicht dran teilnehmen zu müssen. Also es war nicht der Weg da, wir versuchen es erstmal, sondern von vornherein, nee, das wird nicht und das nicht. Und ja, das, wie gesagt, es ist schwer. Auch ich habe meine 5, 6 Mannschaften, die mir immer bisher die Treue bei den Tagesturnieren, also die Treue halten. Es ist schwer, da in diesen Ligaspiel einzusteigen. Es gibt mit Kine im Halle, da gibt es einen Sportfreund, der ist sehr futsalaffin,
Wir kennen alle noch das 100-1 leider.
Ja, das ist der Verein, der ist da, den hat das überhaupt nicht geschockt, das Ergebnis. Da ist er sich aus DFB nicht abgestürzt, weil die Schiedsrichter versucht haben, das 100. Tor einzugeben und das macht das DFB nicht. Und das ist heute noch das Spiel gestört. Das kann man nicht, in das Spiel kann man überhaupt nicht mehr rein und nichts machen. Der ist sehr futsalaffin, aber es ist einer. Ich brauche 6 solche, wenigstens mal so eine kleine Liga aufzubauen.
Absolut. Aber ich glaube, so was du erzählst und dass du da so dahinter bist und je mehr man mit den Leuten über Futsal redet und das Thema immer wieder präsent macht, von 100 holt man erst einen ab, dann holt man 2 ab, dann holen die anderen 2 schon wieder nochmal 2 ab. Das ist wirklich ein ganz langsamer Aufbau. Das war auch in anderen Verbänden, ging das langsam und irgendwann hat man da mal seine 5 Teams und dann geht's wiederum schneller. wenn man einmal eine kleine Liga stehen hat, dann geht das schneller. Ja, weil dann kann man sich schnell dranhängen und dann ist es auch schwieriger, sich auszureden, dass das Futsal, das wollen wir nicht. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass Fußballer erkennen, dass die Teams, die dann Futsaltraining machen, wie bei euch das ja vielleicht bald kommt, dass 6, 7, 8 Teams machen Futsaltraining und spielen Futsal, auch dann besser werden auf einmal. Und dass man dann darüber geht und sagt, oh, die werden ja wirklich besser durch Futsal. Jetzt müssen wir da auch mitmachen.
Ja, das müssen wir nur den Trainern beibringen, dass sie das einsehen. Richtig. Die Spieler würden schon besser werden, aber die Trainer müssen dahinter stehen und müssen das machen. Da gibt es eben zu wenig.
Ja, absolut. Frank, das war ein ganz toller Abriss. Ich musste, glaube ich, noch nie so wenig Fragen stellen wie bei dir, weil du jede Antwort schon vorweggenommen hast. Ich hatte meine ganzen Fragen, konnte ich direkt immer abhaken. Du hast einfach frei raus erzählt, alles Interessante über euer Konzept. Und man merkt, ihr habt euch richtig viele Ideen gemacht und Gedanken dahingehend, wie können wir Anreize schaffen, wie können wir es den Verein bequem machen und den Einstieg total einfach machen. Und kann ja auch erstmal nur die Daumen drücken, dass doch wenigstens so viele zusammenkommen, dass ihr einmal als Pilotprojekt starten könnt. Vielleicht einfach doch nochmal beim DFB nachfragen, beim Sportausschuss, beim Sportbund, dass man noch irgendwie Gelder akquiriert und sagt, wir haben hier dieses Pilotprojekt. Vielleicht gibt es dann doch noch Fördergelder, dass man die Hallenkosten abfedern kann komplett. Vielleicht hat man Glück.
Ja, zum Abschluss, jetzt kommen wir zum Abschluss, möchte ich nur sagen, wenn ich sage, Funktionäre wollen das nicht, ich spreche nicht die Funktionäre vom FSA an, also da habe ich volle Unterstützung. Da kriege ich die Unterstützung, wie gesagt, da habe ich auch, wurden mir die 6.000 Euro bereitgestellt für so eine Liga-Gründung. Im Jugendausschuss mit Thomas Schulze habe ich da einen, der hat ja das alles in Anstoß gebracht, die A-Junioren, überall in diesem Funktionärsbereich, also vom FSA, da ist die volle Bereitschaft da, die stehen dahinter. Aber wo ich sage, eben diese Vereinsfunktionäre, da wünschte ich mir mehr, dass die über ihren Schatten springen und sagen, lass es uns doch versuchen.
Ja, gibt in unser Podcast weiter, die sollen reinhören. Wir haben auch viele Themen, warum Futsal wichtig ist für Fußballer. Da gibt es auch mal wieder interessante Podcasts mit Trainern, gerade im Jugendbereich. Zum Beispiel von Rot-Weiß Oberhausen hatten wir den Podcast über die Einbindung von Jugendarbeit in einem Fußball-NLZ und mit Jos van Gerven, super, ja, das ist ganz toll und das kommt gut an und das sind so Leuchtturmprojekte, die auch helfen, wenn man denen überzeugt, sobald bei euch Halle oder Dessau, die größere Magdeburg anfangen würden, auch da Futsal einzusetzen in der Jugendausbildung, dann könnte es auch schnell gehen, aber das kannst du ja leider nicht bestimmen.
Ja, nee. Nur leider mal noch ein Beispiel, was mich wurmt. Ich habe den ersten FC Magdeburg und den HFC, was unsere Aushängeschilder sind. Versuche ich krampfhaft da mal ein Gespräch, nur mal unser Konzept vorzustellen, wie wir das machen können. Ich kriege auch keine Antwort. Ich habe beiden Vereinen schon 2 Mails geschickt. Noch nicht mal eine Mail gekommen, das interessiert uns nicht. Leider, das finde ich schade. Weil wenn man so eine Leuchttürme gewinnen könnte, wenn die dann mitmachen, dann würden vielleicht der ein oder andere Verein auch sagen, oh Mensch, gegen Magdeburg oder den HFC zu spielen, das würde sich vielleicht mal lohnen. Aber es ist eben, wie gesagt, schwer. Der Podcast würde mich riesig freuen, wenn den welche hören und sagen, hör zu, ruf mal den Frank an, wie die Interesse ist, also wenn es welche aus Sachsen-Anhalt sind, ob wir nicht da auch mitmachen können. Dann wäre mir schon viel geholfen, wenn das Leute hören, die Interesse haben. Und wie gesagt, es richtet sich auch an einzelne Spieler. Es können sich gerne einzelne Spieler anmelden, sagen, hör zu, mein Verein will das nicht, ich habe aber Interesse. Na, dann machen wir eben aus mehreren einzelnen Spielern eine Mannschaft. Da, wie gesagt, wir sind so offen, wir würden uns über jeden Spieler freuen, der da mitmacht.
Wie kann man euch, dich kontaktieren, wenn jetzt doch zufällig jemand zuhört aus Sachsen-Anhalt und sagt, ich möchte das machen für mein Team, wen sollte man kontaktieren? Dich?
Ja, man kann mich direkt kontaktieren, weil wenn man den FSA kontaktiert, kriege ich die Mail ja doch meistens zurück. Also man kann mich gerne unter E-Mail frank@krella-kaufmann-richard-emil-ludwig-ludwig-anton.org oder Telefon 0172-36-26-505. Wenn ich nicht gleich rangehe ans Telefon, weil ich Schichtarbeiter bin, ruhig mal 8 Stunden später nochmal versuchen. Vielleicht rufe ich ja auch zurück, wenn mir die Nummer nicht nicht gerade missfällt. Man weiß nicht, aber manchmal kriege ich Anrufe aus Singapur oder so, da rufe ich natürlich nicht zurück.
Besser so, ja. Ja. Frank, ich danke dir recht vielmals für deine Zeit, für das enthusiastische Projekt was du dort in Sachsen-Anhalt versuchst auf die Beine zu stellen und finde es wirklich nochmals wahnsinnig gut und kann das nur befürworten, dass ihr das macht und wünsche euch wirklich Glück und dass ihr vorwärts kommt und ich hoffe, wir hören uns in einem Jahr vielleicht in dem Podcast wieder, wo du erzählst, dass doch alles gut gelaufen ist. Ich danke dir.
Ja, ich danke für dein Interesse an unserem Projekt und dass es vielleicht ein bisschen öffentlich wird. Danke.
Tschüss.
Jo, tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.